Als ich vorhin beim Beamer gesagt habe, was ich heute für eine Geschichte brauche, für den Beamer, da habe ich gesagt, eine meiner drei Top-Lieblingsgeschichten. Das ist ja das Vorrecht eines Pastors. Man darf sich zwischendurch mal was aussuchen. So wie die Leute, die die Lobpreiszeit leiten, zwischendurch sich auch mal ein Lied aussuchen dürfen. Es muss ja auch mal Vorteile haben, dass man hier vorne steht. Die Geschichte, die ich euch erzählen möchte, die hat ein bisschen Hintergrund. Und den Hintergrund muss man so ein bisschen verstehen. Die Bibel ist in den ersten drei Vierteln die Geschichte und die Vorgeschichte eines Volkes, nämlich der Israeliten. Das, was wir gerne in unserer Sprache die Juden nennen. Sie selber hätten sich, wie gesagt, Israeliten genannt, haben sich auch so genannt. Denn eigentlich sind die Juden nur ein Zwölftel der Israeliten. Aber, ne, also für unseren Kopf einfacher halt habe, können wir ganz gut mit dem Wort Juden arbeiten. Diese Leute waren in Ägypten in einer bestimmten Phase ihres Lebens. Im zweiten Buch Mose, im ersten Kapitel, wird das so beschrieben, dass die Situation in Ägypten nicht schön war. Das war Sklaverei. Das war Ausbeutung und es war auch Genozid. Es war zum Beispiel so, dass neugeborene Kinder durch die Ägypter zeitweilig getötet wurden. Das hat sich bestimmt nicht über viele, viele Jahre hingezogen, aber solche Phasen gab es. Das ist also auch keine Erfindung des Mittelalters, dass man Juden tot sehen möchte oder sich an ihnen bereichern möchte, sondern das zieht sich durch die Geschichte dieses Volkes seit über 3000 Jahren durch. Und dann kommt der Moment, wo Gott sein Volk, so benennt er es und so ruft er es raus aus allen Völkern, wo Gott dieses Volk rausholt. Er holt es aus Ägypten und dann müssen sie einen kurzen Weg laufen, um in das versprochene Land zu kommen. Gott hat gesagt, ich möchte euch an einem bestimmten Flecken Erde haben, in dem, was wir heute Israel nennen. Das ist nicht so wichtig, welche Grenzen das damals genau hatte. Das war den Leuten damals eigentlich auch nicht so wichtig, das, was wir heute machen können mit so einer Laos-Karte, ne, da genau irgendwelche Linien ziehen. Ne, das war früher alles ein bisschen lockerer. Das Land gehörte dem, der da gerade regiert. Also sie sollten dahin und auf dem Weg dorthin hat Gott sie sich nochmal richtig vorgenommen, hat mit ihnen nochmal richtig alles festgemacht, hat ihre Beziehung zueinander geklärt. Also wie ist das jetzt als Israeliten mit Gott leben? Wie ist das mit Gottes Verhältnis zu den Israeliten? Ein Teil davon ist zweites Buch Mose Kapitel 20, die 10 Gebote. Das kennen viele in unserer Gesellschaft, zumindest haben sie schon mal gehört, dass es da irgendwie sowas gibt, dass man niemanden töten soll. Also zweites Buch Mose Kapitel 20 ist eigentlich Teil eines Prozesses des Festmachens vor Gott. Zu sagen so, ich will mit Gott leben und Gott will mit mir leben. Wir Israeliten, wir wollen mit Gott leben und Gott will mit uns leben. Nachdem das alles, ich sag mal, eingetütet ist, nachdem das alles irgendwie festgemacht ist und das war zeitweilig einfach nur simples Miteinander sich bewegen, zeitweilig war das sehr feierlich, sehr massiv, was da passiert ist zwischen Gott und dem Volk, geht es jetzt raus aus dem Wüstengebiet an die Grenzen des Landes, das ihnen versprochen war und das verheißungsvoll aussah. Also in der Ferne konnte man es grün schimmern sehen und das ist in dieser Gegend nicht selbstverständlich. Jetzt werden Leute ausgeschickt, um sich dieses Land anzugucken. 12 Leute, es sind insgesamt 12 Stämme, die Israeliten sind zusammengesetzt aus 12 Gruppen und aus diesen 12 Gruppen werden 12, da heißt es in unserer Übersetzung häufig Fürsten ausgewählt. Also denkt euch jetzt mal sowas, wie wir das gerade auch in der Laos-Geschichte gehört haben, ein Häuptling eines Dorfes. Ja, also beim Begriff Fürst, da sehen wir irgendwie Schlachtrösser und irgendwie komische Rüstungen. Ne? Das muss man sich so ein bisschen normaler vorstellen. Also der Dorfbürgermeister von Fahle, den würden wir heute mit dieser Sprache Fürst nennen. Also diese 12 Leute sind losgeschickt worden. Die sind losgeschickt worden und sollten sich das Land angucken. Und ihre Route wird verhältnismäßig genau beschrieben, wo sie da längst sollten. Und dann kommen sie wieder zurück und erzählen von diesem Land. Das Land ist super. Das Land ist fruchtbar. Da wachsen Früchte unfassbar, wie reich dieses Land ist. Das ist die eine Teil der Botschaft. Und der andere Teil der Botschaft ist, wir werden da nie reinkommen. Da gibt es Riesen, da gibt es starke, befestigte Städte. Das war in der damaligen Zeit übrigens ein riesiges Problem. Normalerweise hat man befestigte Städte nur einnehmen können durch Aushungern, weil es die Maschinen nicht gab, um diese Befestigungen runterzureißen. Das ist ja immer so im Laufe der Menschheitsgeschichte gewesen, dass man verschiedene Waffensysteme irgendwie sich gegenseitig hochgespielt hat. Jetzt basteln sie ja auch gerade wieder mit irgendwelchen Raketenabwehrsystemen rum, bis man wieder irgendwelche Raketen findet, die so schnell sind, dass du sie mit einem Abwehrsystem nicht mehr runterkriegst. Ne? Also das war schon damals so. Und zu diesem Zeitpunkt war es so, dass die Verteidigungswaffen besser waren als die Angriffswaffen. Also die Mauern standen und diese Mauern konnte man in der Regel nicht einreißen. Man konnte sich nur drumherum lagern, 2 Jahre warten und irgendwann hat schon da drin einer aufgemacht, einer von den letzten, die noch überlebt haben. Das war so die übliche Methode, wie man so eine Stadt eingenommen hat. Also die kamen zurück und haben gesagt, wir haben ein riesiges Problem. Wir kriegen das nicht auf die Reihe. Von diesen 12 Leuten gab es dann einen und dann hat sich ein zweiter da noch rangehängt, nämlich Kaleb, der gesagt hat, nein, wir schaffen das. Wenn Gott das will, dann schaffen wir das. Und Josua hängt sich dann an ihn ran, also das sind die beiden Leute, die das Ganze umsetzen. Und ich liebe die Gestalt des Kaleb. Kaleb ist, das ist irgendwie ein Guter. Ja? Kaleb schafft es irgendwie, das Land zu sehen, genauso wie die anderen. Er sieht dieselben Fakten, also in unserer Sprache, er sieht dieselben Excel-Tabellen. Er sieht dasselbe, was die anderen auch sehen, aber er liest das völlig anders. Für ihn ist der Blick ein total anderer. Für ihn ist der Blick eines Gottes, der die Welt in den Händen hält. Und der in der Lage ist, Dinge zu tun, die man alleine nur auf den Excel-Tabellen nicht finden kann. Ich gehe mal mit euch rein ins 4. Buch Mose, Kapitel 13, Vers 30. Kaleb beruhigte das Volk, das über Mose aufgebracht war. Mose war damals der Chef und sagte, wir können trotzdem hinaufziehen und das Land in Besitz nehmen. Wir werden es gewiss bezwingen. Also das ist jetzt nicht irgendwie so ein Bezwingen, wie wenn der Trainer seine Mannschaft in der Halbzeitpause nochmal anfeuert, sondern hier geht es tatsächlich um Krieg. Wie gesagt, das Ganze ist in den ersten 3 Vierteln die Geschichte eines Volkes, das irgendwie zusehen muss, dass es zurechtkommt. Und dann in Kapitel 14, Vers 9, sagt Josua: Lehnt euch nur nicht gegen den Herrn auf. Habt keine Angst vor den Leuten in jenem Land, sie werden unsere Beute. Ihr schützender Schatten ist von ihnen gewichen, denn der Herr ist mit uns. Habt keine Angst vor ihnen. Dann kommt Gott in die Szenerie rein. Der Herr sprach zu Mose, Vers 11, wie lange verachtet mich dieses Volk noch? Wie lange noch wollen sie nicht an mich glauben, trotz all der Zeichen, die ich mitten unter ihnen vollbracht habe? Also wenn wir uns mal so ein bisschen davon wegkriegen, dass es hier um eine Kriegsszenerie geht, das ist nicht unser Alltagsumfeld, dann haben wir es hier eigentlich mit einer heftigen Liebesgeschichte zu tun. Gott liebt die Israeliten. Gott liebt Christen. Gott liebt Menschen, die mit ihm leben wollen. das ist nicht nur einfach ein, Gott findet das ganz nett, wenn wir irgendwelche Sachen leben, wenn wir uns auf ihn einlassen, sondern es ist heiße, brennende Liebe. Und Gott sagt hier in unserer Sprache gesprochen, ich habe euch so viel Liebesbrief geschrieben. Ich habe so viel getan, um euch zu zeigen, dass ich euch wirklich liebe. Guck dir mal den Ring an deiner Hand. Guck dir mal an, in welchem Haus du wohnst. Guck dir mal an, wie du arbeitest. Und jetzt sag mir nochmal, dass ich dich nicht liebe und dass ich dich nicht versorge und dass ich dich nicht auf die Reihe kriege. Das so ungefähr ist das. Ich habe so viele Zeichen unter euch getan, sagt Gott hier. Und immer noch sind sie nicht in der Lage, sich auf mich einzulassen. Sind sie nicht in der Lage, mit mir einen Weg zu gehen, weiterzugehen. Es ist eine brennende Liebesgeschichte von Kalebs Seite aus. Kaleb liebt seinen Gott. Kaleb liebt seinen Gott. Der ist nicht einfach irgendwie Christ. Der ist nicht einfach irgendwie Jude in diesem Zusammenhang. Der ist nicht einfach irgendwie, dass er so ein bisschen Frömmigkeit beieinander gesammelt hat. Sondern für ihn ist die Sache mit Gott was Brennendes. Für ihn ist die Sache mit Gott etwas, was ihn anzündet, was ihn anfeuert. Und er kann überhaupt nicht verstehen, dass die anderen, also die anderen in der Gemeinde zum Beispiel, nicht sehen, was er sieht. Er rafft das überhaupt nicht. Das kriegt er überhaupt nicht auf die Reihe. Er weiß gar nicht, wie er das umsetzen soll, wie er das erklären soll. Er weiß nicht, wie er sie an die Hand kriegen soll. Und wären wir jetzt bei den Brüdern Grimm, dann würden wir ein Kapitel später lesen, wie sie alle durch das Reden Gottes, durch Mose und durch das Reden des Kaleb und das Reden des Josua, wie sie alle miteinander sagen, okay, das haben wir jetzt verstanden, dass Gott das eigentlich wirklich, wirklich will. Also wir gehen jetzt rein in das Land. Nein, das machen sie nicht. Wir sind nicht bei den Brüdern Grimm, wir sind in der Bibel. Wir sind bei der Wirklichkeit, bei der Wahrheit. Und die Wirklichkeit, die Wahrheit sieht aus, dass dieses Volk ihren Moment völlig verpasst. Total verpasst. Also, wie ein Hochzeitsantrag, den man mal gekriegt hat und man konnte sein Glück nicht fassen, aber man hat lieber Nein gesagt, weil das kann ja nicht ernst gemeint sein. Und dann vergehen irgendwie 40 Jahre, in diesem Fall 39 Jahre genau, bis man endlich das nächste Mal die Möglichkeit kriegt, den Richtigen zu heiraten. Übrigens, das Lebensglück hängt nicht an Hochzeiten. Ne? Ich wollte es nur, weil wir hier bei Liebe sind, ist Hochzeit ein nettes Bild. Sie versemmeln das. Sie kriegen es nicht auf die Reihe. Zu dem Zeitpunkt, als Josua mit den anderen unterwegs ist, mit den anderen Fürsten oder den anderen Bürgermeistern unterwegs ist, da ist er eigentlich sind Männer ja immer im besten Alter, wenn man sie fragt. Also er ist irgendwie jünger als 40, wie die meisten damals. Und dann erlebt er in den nächsten 40 Jahren, wie seine Altersgenossen sterben wie die Fliegen. Sie kriegen es damit zu tun, dass dieses Volk, mit dem sie unterwegs sind, immer jünger wird. Weil die Alten alle wegsterben. Alle wegsterben. Als sie 40 Jahre später über den Jordan rübergehen, da ist er schon ein richtig alter Typ. In der Fortsetzung unserer Geschichte wird er gleich 85 Jahre alt sein. Da ist er ein Alter. Und Josua ist auch einer von den Alten. Alle, die schon erwachsen waren, als diese Geschichte passiert ist, dieses Nicht-Reingehen ins Volk, alle anderen, die damals schon erwachsen war man vielleicht so mit 14, das hoffen Kinder heute auch, also damit, alle, die damals erwachsen waren, sind inzwischen tot. Also man stellt sich davor, da sind also diese beiden alten Knacker, darf ich das mal so sagen, über 80 knackt es, ne? Also das sind diese beiden Alten, ne? Und die nächst Alten sind vielleicht so Mitte 50 und jünger und jünger und jünger und jünger. So, das ist so die Alterspyramide. Sieht gezeichnet bestimmt lustig aus. So, ne? Also das ist die Situation. Okay, und jetzt gehe ich mit euch ins Buch Josua. Also das Buch heißt Josua, ne? Mose war der Chef, deswegen heißt da das Buch Mose. Und jetzt gehen wir ins Buch Josua. Josua ist inzwischen Chef. Der darf sagen, wo es lang geht. Und jetzt lese ich euch mal Josua 14 ab Vers 6 vor. Ah, ich muss noch mal was davor erzählen. Und zwar, die sind ja damals da rumgelaufen in dem Land. Und wir wissen so genau, wo die längst gelaufen sind, weil später wegen Kaleb Gott gesagt hat, weil du mir vertraut hast, werde ich deinem Stamm, den Juden, werde ich das gesamte Land geben, in dem ihr rumgelaufen seid. Die anderen 11 Stämme kriegen den Rest, da wo ihr nicht längst gegangen seid. So kommt das dann. Also so sind die Grenzen des Stammes Juda entstanden. Also wäre Kaleb doch ein bisschen weiter gelaufen, hätten sie mehr gehabt. Aber so, ne? Das ist der Hintergrund. Und jetzt kommt es zur Verteilung des Landes. Und es gibt eben Grenzen, die sind schon verteilt. Es ist klar, was Juda bekommt. Und es gibt eben Bereiche, da muss man sich noch einigen. Und Josua legt das jetzt fest. Der verteilt jetzt also das Land. Und Kaleb, der Älteste, das ist jetzt nicht verwunderlich, seines Stammes, kommt zu Josua als der Verhandlungspartner seiner Leute. Damals traten die Judäer in Gilgal. Gilgal ist ein wichtiger Ort für die Israeliten gewesen, kommt immer mal wieder in der Bibel vor, an Josua heran. Und Kaleb, der Sohn des Kenasiters Jephunne, sagte zu ihm, Kaleb, du weißt, was der Herr zu Mose, dem Gottesmann in Kadesh-Barnea, über mich und dich gesagt hat, also damals in der Wüste. Ich war 40 Jahre alt, als mich Mose, der Knecht des Herrn, in Kadesh-Barnea aussandte, damit ich das Land erkundete. Und ich erstattete ihm Bericht, wie ich es mir vorgenommen hatte. Also das ist die Ausgangssituation. Also er geht jetzt, der Kaleb geht zu Josua und erinnert ihn an die alte Geschichte. Ja? Also man muss sich das so ein bisschen vorstellen wie so ein Nachtreffen von so einer Studentenvereinigung 40 Jahre später. Ja, du weißt doch noch damals so, ne? Und dann gucken die sich also an mit glänzenden Augen, irgendwie sowas. Ne? Das ist so in etwa die Situation. Keine Bange, ich komme noch zum Predigtthema. Aber wenn wir die Geschichte nicht verstanden haben, dann verstehen wir nicht die Wucht dieser Geschichte. Okay. Und jetzt sagt er, während meine Brüder, die mit mir hinaufgezogen waren, das Volk mutlos machten, hielt ich treu zum Herrn, meinem Gott. An jenem Tag schwor Mose, das Land, das dein Fuß betreten hat, soll dir und deinen Söhnen für immer als Erbbesitz gehören, weil du treu zum Herrn, deinem Gott, gehalten hast. Wir haben 2 Predigten gehabt zum Thema Gott lieben, einmal Gott hören und mit Gott reden. Und wenn wir uns diese Geschichte angucken, dann hat Gott Vertrauen wieder etwas zu tun mit Gott hören. Gott hatte ja geredet. Gott hatte gesagt, das Land gehört euch. Es gibt in der christlichen Szene so ein bisschen Verwirrung über dieses Ding. Und ich möchte deswegen deutlich betonen. Glauben ist nicht, ich halte das für gut und deswegen machen wir das. Wir hoffen mal, dass Gott dafür ist und deswegen tun wir das. Sondern Glauben ist, Gott redet zuerst. Durch eine Stimme vom Himmel? Fast nie. Durch einen Engel? Auch fast nie. Durch einen glasklaren Traum? Auch sehr, sehr selten. Woher wissen wir, dass Gott geredet hat? Ja, wenn wir das wüssten, dann wäre es so einfach, nicht wahr? Das würden wir uns wünschen. Wir kommen hier mal sonntagmorgens in die Gemeinde und dann hängt da so ein Brief an der Tür. Ja? Und dann steht drin, was wir als Gemeinde zu tun haben und am Ende steht drunter, dein Gott. Bussi Bussi oder irgendwie sowas. Ja? Das würden wir uns so wünschen. So läuft das nicht. So läuft das nicht. Wir sind also tatsächlich in dieser Spannung drin, dass Glauben anfängt mit dem Reden Gottes. Und wir uns nicht sicher sind, wie und was und ob Gott geredet hat. wir bewegen uns als Christen auf einem ziemlich schwankenden Boot. Das gilt für uns als Gemeinde und das gilt für jeden Einzelnen unter uns. Jetzt können wir natürlich sagen, ich verlasse dieses schwankende Boot. Ich gehe an das sichere Ufer, nämlich da, wo ich weiß, dass Gott nicht redet. Ich mache die Dinge, die ich halt so hinkriege. Gott hat mir einen Verstand gegeben, Gott hat mir Kraft gegeben, Gott hat mir eine gewisse Energie gegeben, Gott hat mich mit einer Familie, wie auch immer, versorgt. Also irgendwie, es gibt so einen gewissen Rahmen, in dem ich mich bewegen kann. Gott sei Dank bin ich in Deutschland geboren. Also in der großen Lotterie des Lebens habe ich zumindest 5 von 6 Richtigen gezogen zur Geburt hin und los geht's. Ja, so könnte ich jetzt daran gehen. Aber wir sind gerufen, Gott zu lieben. Wir sind herausgefordert, ihn zu lieben. Und es gibt eine Eigenschaft bei Menschen, die macht ihn an. Die weckt was in unserem Gott. Das ist Vertrauen. Das ist Vertrauen. Wir denken, dass es Gott anmacht, wenn wir nette Menschen sind. Wir haben hier mal vor einiger Zeit eine lange Predigtreihe gehabt zu David. Und wenn man sich die Davidsgeschichte anguckt, wo es deutlich ist, dass Gott sagt, David ist mein absolutes Schnuckelchen, und sich man dann das Leben des David anguckt, dann merkt man, dass es Gott gar nicht so wichtig ist, dass wir irgendwie lauter nette Sachen machen. Oder dass wir besonders nett zu unseren Hauskatzen sind oder irgendwie sowas. Sondern das, was Gott in David findet, ist dieses hingewandte Herz des David zu seinem Gott und das Vertrauen, dass Gott sich schon um ihn kümmern wird. Dass Gott sorgen wird. Dass Gott machen wird. Und dann verzichtet er immer mal wieder auf Schritte, wo du sagst, boah, ey Mensch, du bist doch König in Israel. Ruf deine Soldaten zusammen und klär das Problem. Und David macht das nicht. David sagt, wenn es der Herr ist, der das hier gerade tut, dann ist es gut, wenn es mich wegwischt von der Geschichte. Wenn es mich raushaut aus der Bahn. Und wenn es Gott ist, der das alles nicht will, dass das, was hier passiert, jetzt gerade passiert, dann wird er mich schon wieder als König einsetzen. David war einer, der uns beim Thema Vertrauen zu Gott unglaublich viel sagen kann. Gott steht auf Vertrauen. Gott liebt Vertrauen. Und es ist ein Teil des Aussteigens aus einem langweiligen Christsein in ein Christsein, das mehr und mehr hineinwächst in Intimität mit Gott, dass wir vom sicheren, nicht schwankenden Boden auf einen schwankenden Boden gehen und sagen, Gott soll mich tragen. Gott soll mich tragen. Also ich lade euch nicht ein, euch im weiten Ozean auf eine Planke zu stellen. Ja? Ich lade euch nur ein, auf einem See in ein Boot zu steigen. Wenn man dann merkt, auch auf einem Boot lässt sich leben, dann macht Gott auch manchmal aus Booten Planken. Aber das ist eine andere Frage. Für die meisten von uns ist der Schritt ein anderer. Für die meisten von uns ist der Schritt, auszusteigen aus dem, was wir aus eigener Kraft komplett gestemmt kriegen. Uns permanent zu fragen, was schaffen wir durch unsere Netzwerke, durch unsere Beziehung, durch unsere Power, durch die Bücher, die wir lesen und die Bücher, die wir lieber nicht lesen und so weiter und so fort. Was kriegen wir hin? Gott will was anderes. Gott sucht das Herz eines Kaleb. Ich habe die Stelle jetzt hier nicht rausgeholt, aber von Kaleb heißt es, er hatte einen anderen Geist in sich. Und man merkt, wie Gott das liebt, diese Formulierung. Er hatte einen anderen Geist in sich. Der war anders drauf. Es fängt damit an, dass wir Gott hören, aber dieses Gott hören ist keine sichere Sache. Selten eine sichere Sache. Selten eine sichere Sache. Damit fangen wir an. Wir hören Gott. Und wenn man sich das hier anguckt in Vers 8 und 9, dann merkt man, wie es hier weitergeht. Während meine Brüder, die mit mir hinaufgezogen waren, das Volk mutlos machten, hielt ich treu zum Herrn, meinem Gott. Also das, was Kaleb sagt, was Glauben ist, ist in erster Linie eine Treue. Ich halte zu meinem Gott. Ich halte zu meinem Gott. Egal was passiert, ich werde mich nicht dazu hinreißen lassen, zu sagen, Gott versaut das gerade. Oder Gott ist ein blöder Hund. Oder Gott interessiert sich nicht für mich. Oder ich bin Gott egal. Oder, also ich könnte jetzt eine ganze Reihe von Sätzen, die wir so oder ein bisschen variantenreich sprechen könnten. Sondern hier ist Kaleb und sagt, die anderen haben sie mutlos gemacht, aber ich bin meinem Gott treu geblieben. Gott hatte geredet und ich habe an diesem Reden festgehalten. Ich bin durch das Land gegangen und währenddessen sie befestigte Städte gesehen haben, die man nicht einnehmen konnte, habe ich Kaleb gesehen, wow, was für ein großer Gott, dass er uns sogar so ein Land schenken will. Was für ein großer Gott, dass er uns sogar ein Land erobern lassen will mit befestigten Städten. Was für ein Gott. Für ihn war das eine Lobpreistour. Die anderen 10, für die war das der Ritt durch die Hölle. Und sie haben beide dieselbe Strecke längst gelegt. Der Kaleb und der Josua und die 10 anderen. Die sind durch dasselbe durchgegangen. Aber weil ihr Blick ein völlig anderer war, weil der Blick des Kaleb zu Gott war, weil er gegründet war, festgebissen war an dem, was Gott geredet hat, deswegen hat er sich nicht ängstigen lassen. Und es geht natürlich im Vertrauen zu Gott auch immer um das Thema Angst. Es geht darum, gegen Angst sich nach Dingen auszustrecken. Gegen Angst an Dingen festzuhalten, die Gott uns gesagt hat. Denn was ist das denn anderes als Angst, wenn ich für mich sage, naja, vielleicht liebt Gott die anderen, aber mich nicht. Die klassische Angst eines Kindes in einer Familie. Gott hat geredet und auf dieses Reden hin hat er treu festgehalten, hat sich an das Ran gehängt. Er hat sich entschieden, sich nicht entmutigen zu lassen. Er hat sich entschieden, keine Entschuldigungen zu suchen. Kaleb hätte jetzt ja auch mit den Schultern zucken können und sagen können, das ist so, wie es ist. Das hat er nicht gemacht. Kaleb hat daran festgehalten, das ist mein Land. Der hätte jetzt ja auch mit 85 sagen können, Menschenskinder, hätten doch diese Idioten vor 45 Jahren sich richtig entschieden. Das geht hier übrigens um Hebron. Ja? Dann würde mir Hebron jetzt gehören. Heißt zu der Zeit ein bisschen anders. Na, dann würde ich da schon sein. Und weil dies versemmeln, muss ich, alter Mann, jetzt mit meinen Enkeln hier irgendwie in der Gegend rumsitzen und zugucken, wie irgendwelche anderen das einnehmen. Und die Riesen, die hängen da immer noch in Hebron ab und wir kriegen die nicht vertrieben aus dem Land. So könnte Kaleb reagieren. Kalebs Reaktion ist, dass er zu Josua geht und dass er ihm sagt, weißt du, seit 45 Jahren schlafe ich ein mit einem Gedanken und wache ich auf mit einem Gedanken. Und ich sag dir, ich habe nie vergessen, was Mose, der Mann Gottes, die Stimme Gottes zu dieser Zeit, mir zugesagt hat. Er hat mir gesagt, das Land gehört dir. Und jetzt komme ich. Und jetzt sage ich dir, ich will dieses Land. Und ich werde mir das selber holen. Das ist übrigens eine niedliche Szene, ne? 85, und dann sagt er ihm, und ich bin noch genauso kräftig wie damals. Ja, man kann sich das in etwa vorstellen, wie das ist, wenn ein 85-Jähriger vor einem steht und sagt, ich bin so kräftig wie damals. Ja? Aber man merkt, was in ihm lebt. Man merkt, was in ihm lebt. Die anderen haben 40 Jahre Wüste erlebt. Was für eine schreckliche Zeit. Kaleb hat sich seit 45 Jahren auf Weihnachten gefreut. Und jetzt kommt er und sagt, gib mir meine Geschenke. Ja, das ist eine Predigt über Vertrauen, über Glauben, über sich ausstrecken nach Gott. Aber die Überschrift, die ist mir wichtig. Die Überschrift ist, es ist ein Teil von Gott lieben. Es ist ein Teil von Gott lieben. Ein Gott lieben, ohne ein sich immer mal wieder im schwankenden, bewegenden Vertrauen zu Gott, ist eine freudlose Geschichte. Es geht immer wieder darum, dass wir uns zu Gott ausstrecken und dass wir basierend auf dem, was wir meinen, gehört zu haben von unserem uns liebenden Vater, festhalten und weitergehen und Land erobern, was immer dein Land ist, was immer das ist, was Gott dir schenken will, was Gott dir geben will. Es soll ein Ausdruck von Liebe sein. Das soll nicht was Verkrampftes sein, das soll nicht, es gibt ja auch so ein Festhalten, da würde man den Leuten am liebsten permanent zurufen, lass los, ne, bevor deine Gesichtszüge endgültig hässlich werden. Ne, also darum geht's nicht. Sondern es geht darum, dass weil ich Gott liebe und weil ich dem Ausdruck geben will, dass ich ihn liebe, will ich ihm vertrauen in dem, was er mir sagt. Wir lieben Gott, indem wir ihm zuhören. Wir lieben Gott, indem wir mit ihm reden. Wir lieben Gott, indem wir ihm vertrauen. Und jetzt möchte ich euch bitten, dass ihr euch ein paar Sekunden Zeit nehmt und einmal reingeht so in eure innere Datenbank und euch fragt, gibt es etwas in eurem Leben, das Gott euch mal versprochen hat? Und es hat für euch nicht gereicht, zu vertrauen. Das war euch zu heikel. Und die Geschichte hat euch ja recht gegeben, ihr habt es ja auch nicht bekommen. Ihr seid in den 39 Wüstenjahren unterwegs. Offensichtlich war es eine kluge, weise Entscheidung, nicht in das Land reinzugehen. Gibt es etwas, was Gott dir mal gesagt hat und du warst nicht bereit zuzupacken und zu sagen, darauf baue ich mein Leben auf. Nehmt euch ein paar Sekunden. Du gnädiger und barmherziger Gott, wir legen dir unsere Herzen hin. Wir danken dir für das, was du uns geschenkt hast über die Jahre. Wir danken dir für das, was wir von dir gelernt haben in den letzten Jahren. Herr, und wir bitten dich um Vergebung, wo wir deinem Reden nicht vertraut haben. Wir bitten dich um Heilung, wo das mich und andere in Mitleidenschaft gezogen hat. Wo wir Staub fressen und du doch eigentlich was ganz anderes für uns wolltest. Herr, wir sind heute vor dir und wir danken dir, dass du sagst, dass du Leben für uns willst und volles Genüge. Und weil du unser Bestes willst, geben wir dir unser Leben, unsere Entscheidungen. Wir geben dir das, was wir erarbeitet haben. Wir geben dir unsere Klugheit. Unsere Gedanken, unsere Träume. Und wir wollen dir sagen, wir wollen dich lieben. Vom ganzen Herzen. Mit unserem ganzen Verstand. Mit all unserer Kraft. Hilf uns dazu. Jesus, und ich möchte dich bitten, wenn hier einer ist, der irgendwo zwischen dem 40. und 85. Lebensjahr des Kalebs hängt, dann möchte ich dich bitten, dass du hineinkommst und den alten Traum neu entfachst. Lass Wunder geschehen. Führe du aufs Wasser. Amen.